Leben auseinandergesetzt. Und vielleicht warst du die Wochen über dabei und hast die ganze Zeit nur gedacht, boah, in meinem Leben geht's gar nicht darum, anders zu leben. Ich will einfach nur überleben. Es gibt so vieles, was uns Lebensfreude und Perspektive klauen kann. Gerade in der heutigen Zeit. Verlusterfahrungen, weil ein naher Angehöriger gestorben ist. Krankheit, Corona mit allem, was dazugehört. Drohende Arbeitslosigkeit, Beziehungskrisen. Und so könnte man die Liste immer weiter fortsetzen. Es ist einfach so vieles da, was uns Hoffnung und Mut rauben will. Wie kann man da durchhalten? Wie kann man an dem festhalten, was man sich vorgenommen hat? Wie werde ich so krisenfest, dass mich nichts umhauen kann in dieser turbulenten Zeit und auch darüber hinaus? Wir können uns natürlich immer wieder versuchen, gut zuzureden, zu sagen, bleib positiv, guck auf das, was schon gut läuft, halte ich an dem Guten fest und so weiter. Und das wird uns bestimmt in der einen oder anderen Situation auch wirklich helfen. Aber wenn wir dann Wochen, Monate oder vielleicht Jahre lang in so einer Höhle stecken und gar keine Veränderung spüren, dann wird das mit diesen Selbstzusagen wahrscheinlich irgendwann immer weniger. Es prallt einfach an uns ab. Und wir können davon nichts mitnehmen. Im Leben einiger biblischer Frauen und Männer sehen wir, dass sie genau solche Zeiten erlebt haben. Dass sie Krisen erlebt haben, Durststrecken, Schicksalsschläge und sie immer wieder den Boden unter den Füßen verloren haben. König David ist einer solcher Leute aus der Bibel. Und vielleicht, wenn wir an König David denken, haben wir im Kopf sowas wie der große König Israels, der siegreiche Heerführer. Warum denke ich jetzt gerade an ihn, wenn es um Krisen geht? Aber in seinem Leben hat er ganz, ganz viele dieser Situationen durchgemacht. Sein Ruhm, sein Reichtum, seine Erfolge, sie haben ihn nicht davor bewahrt, immer wieder in solche Lebenskrisen hineinzukommen. Aber er hat es irgendwie immer wieder geschafft, an Gott festzuhalten, an seinem Glauben festzuhalten und mit Gottes Hilfe weiterzugehen. Und da wollen wir uns heute ein Stück weit in sein Leben hineinfühlen und schauen, wie hat er es eigentlich geschafft, krisenfest zu bleiben oder vielleicht erstmal überhaupt krisenfest zu sein. Bevor David offiziell König wurde, hatte er eine sehr, sehr schwere Zeit. Der amtierende König, Saul, war ihm hinterher und er wollte ihn umbringen. Es hatte unterschiedliche Gründe, ist aber dazu gekommen, dass Saul mit seinen Soldaten David durchs ganze Land verfolgt hat und sogar darüber hinaus. Davids Flucht hat ihn durch verschiedene andere Länder gebracht. Er musste an feindlichen Städten vorbeiziehen, durch Wüsten wandern. Und in einer dieser Wüsten musste er sich sogar verstecken. Denn Saul mit seinem Heer war ihm so nah auf den Fersen, dass sie keine Chance mehr sahen, darin weiter abzuhauen, sondern eine dieser Höhlen aufzusuchen, hinten reinzukriechen und sich still und leise in dieser Höhle zu verstecken. Wenn Saul ihn und seine Männer in dieser Höhle entdeckt hätte, wäre es eigentlich ihr sicheres Ende. Sie könnten nicht mehr raus und waren zahlenmäßig deutlich unterlegen. Und was ihm dann in dieser Höhle, in dieser Zeit durch den Kopf ging, das können wir heute zum Glück noch ein Stück weit nachlesen. Denn David hat viele seiner positiven, aber auch seiner negativen Momente in Gedichten und Liedern verarbeitet. Und ein so ein Lied wollen wir uns heute anschauen. Psalm 142. Und wenn du gerade in so einer aussichtslosen Situation bist, wenn du das Gefühl hast, du steckst in so einer Höhle, in so einem Gefängnis, dann spricht David dir jetzt vielleicht aus dem Herzen und du merkst den einen oder anderen Gedanken, das Gefühl, das kenne ich. Dann sei einfach dabei und schau, wie David damit umgegangen ist. Wir lesen Psalm 142. Ein kunstvoll gestaltetes Lied, ein Gebet von David, als er sich in der Höhle aufhielt. Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn. Ja, laut flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinem Weg. Dort, wo ich gehen muss, hat man mir Fallen gestellt. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Ich schreie zu dir, Herr, und sage, du allein bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich zum Leben brauche. Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preise. Die nach deinem Willen leben, werden sich freudig um mich scharren, wenn du mir Gutes erwiesen hast. Das ist der Psalm, den David nach seiner Höhlenerfahrung geschrieben hat. Und wir sehen, dass David innerlich laut schreit und seine Not vor Gott herausbrüllt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt Gott wirklich das, was er innen drin fühlt, was ihm das Leben gerade schwer macht. Und er behält keine Sorgen oder Zweifel für sich, sondern spuckt sie alle, könnte man sagen, vor Gott aus. Und dabei wird David ganz konkret. Er sagt, dass man ihm Fallen stellt, damit er endlich gefangen wird von Saul und ihm überliefert werden kann. Er sagt auch, dass egal wohin er schaut, egal wohin er vielleicht auch auf der Flucht versucht hat zu fliehen, er findet keine Unterstützung mehr. Alle haben sich von ihm abgewendet. Und es scheint so, als ob es allen Leuten egal ist, was mit ihm passieren wird. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, das sind heute für uns doch auch sehr bekannte Gedanken oder Gefühle, die wir auch immer wieder in unserem Alltag haben. Wir fühlen uns manchmal auch vollkommen alleingelassen und denken, dass sich niemand mehr für uns interessiert. Und wer diesen Gedanken schon mal gedacht hat, dass es wirklich jedem egal ist, wie es mir gerade geht, der weiß, wie verletzend das ist, wie schwer es ist, das auszuhalten. Und gerade wegen der Pandemie sind, glaube ich, heute mehr Menschen denn je in dieser Situation, dass sie sagen, ich bin total alleingelassen. Es juckt wirklich niemanden, was hier mit mir passiert. Und ich glaube, darum ist es momentan umso wichtiger, dass wir als Gemeinde, wir als Christen, wirklich ehrliches Interesse an den Menschen in unserem Umfeld zeigen. Egal, wo wir merken, dass Leute das Gefühl haben, dass sie sich alleingelassen fühlen, lasst uns da wirklich einfach ein nettes Wort sprechen, eine Frage stellen und zeigen, dass wir interessiert sind an den Menschen. Nächstenliebe ist ja so ein uraltes christliches Wort, aber heute relevanter und gefragter denn je. Bei aller Gefahr und Hoffnungslosigkeit, die wir bei David in dieser Höhle finden, finden wir eins nicht. Eine Sache sehen wir in diesem Psalm nicht. Er gibt Gott nie die Schuld dafür, dass er gerade jetzt in dieser Höhle gelandet ist. Wir sehen vielmehr, dass er genau das Gegenteil empfindet. In Vers 4 sagt er, auch wenn ich allen Mut verliere, und er hat davor beschrieben, wie seine Situation ist mit den Fallen, dass ihn niemand mehr unterstützt. Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinem Weg. Auch in dieser riesigen Not hält David daran fest, dass Gott ihn beschützt und dass Gott ihn begleitet. Jeden Tag, jede Minute in dieser Höhle und darüber hinaus. Und ich glaube, das ist einer, vielleicht sogar der wichtigste Schlüssel, um krisenfest zu werden. Halte daran fest, dass Gott bei dir ist. Halte daran fest, dass Gott bei dir ist. Und wenn ich das jetzt so sage, merke ich, das könnte irgendwie realitätsfern klingen, oder? Wenn du vielleicht gerade in dieser Höhle steckst oder vor einiger Zeit in so einer Situation warst, dann klingt das überhaupt nicht machbar, überhaupt nicht realitätsnah. Und könnte es nicht vielleicht sein, dass David, er hat ja nicht in dieser Höhle ein Pergament rausgezuckt, einen Stift dabei gehabt und aufgeschrieben, was er da gerade gedacht und gebetet hat, sondern es war danach. Wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen lag. Dann erst hat er dieses Lied geschrieben. Und könnte es nicht sein, dass er im Laufe der Zeit irgendwie diese Erfahrung ein bisschen beschönigt aufgeschrieben hat, um nicht so als der große Versager, der untreue Gläubige dazustehen? Da bin ich mir nicht so sicher. Oder eigentlich anders gesagt, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es nicht so war. Denn wenn wir die Berichte über Davids Leben ernst nehmen, das, was wir über ihn erfahren im Alten Testament, dann sehen wir, dass da ganz viel vor dieser Höhlenerfahrung in seinem Leben passiert ist, das ihn dazu veranlasst haben könnte, selbst in dieser Höhle noch an Gott festzuhalten und daran zu glauben, dass er ihn wirklich beschützt, dass er wirklich bei ihm ist, auch wenn es nach allem anderen aussieht als nach dem. Denn wir sehen zum Beispiel, als er noch ein junger Hirte war, wirklich Kind, vielleicht höchstens Teenager, musste er seine Schafe vor wilden Tieren beschützen. Da waren Bären, da waren Löwen, all das war da und er als Hirte hatte die Aufgabe, die Schafe davor zu bewahren. Etwas älter als Teenager, wo er zu den Schlachtreihen Israels gehen musste, macht er die Goliath-Erfahrung, kämpft im Vertrauen auf seinen Gott gegen diesen Krieger. Etwas später dann wird er Soldat, sogar Heerführer unter Sauls Regentschaft und gewinnt sehr viele Schlachten. Und auch in solchen Kämpfen war er ja nicht in seiner Burg, sondern er stand mit den Soldaten Schulter an Schulter in dieser Schlacht. Und all diese Erfahrungen als Hirte, als Teenager gegen Goliath, als Soldat in den Schlachtreihen Israels, in all diesen Situationen war er Lebensgefahren ausgesetzt, lebensbedrohlichen Situationen. Und jetzt kommt eine weitere dazu in dieser Höhle, wo er vor Saul flieht und sich versteckt. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass all diese Erfahrungen, die er mit Gottes Hilfe gemeistert hat, das sagt er immer wieder im Laufe seines Lebens, haben dazu beigetragen, dass sein Vertrauen von Situation zu Situation gewachsen ist. Er hat jedes Mal gemerkt, ich kann mich auf Gott verlassen. Er ist treu, er bewahrt und beschützt mich und darum kann ich das jetzt auch in dieser Situation wieder tun. Und ich bin mir sicher, dass genau diese Stationen seines Lebens dazu beigetragen haben, dass er den Psalm 23 in dieser unnachahmlichen Weise dichten konnte. Er hat Gott über Jahrzehnte als seinen treuen und guten Hirten erfahren. Und darum kann er in Vers 4 schreiben, ich habe jetzt mal nicht die Luther-Übersetzung mitgebracht, darum klingt das vielleicht jetzt nicht ganz so vertraut für eure Ohren. Er schreibt in Vers 4, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Warum? Denn du, Herr, bist bei mir. Denn du, Herr, bist bei mir. In der Notlage, in dieser Höhle, wo der Herzschlag wahrscheinlich hochgeht, er Angst davor hat, erwischt zu werden, ist dieser Gedanke vielleicht nicht gleich präsent. Auch bei uns, wenn wir gerade in dieser Notsituation sind, denken wir vielleicht nicht als erstes an Gott. Aber sobald ein ruhiger Moment eintritt, wir etwas Zeit haben, um neutraler vielleicht über diese Situation nochmal nachzudenken, merken wir, dass diese Erfahrungen in der Vergangenheit wie ein Anker wirken und uns davor bewahren, weggetrieben zu werden. Und darum kann David trotz dieser Lebensphase, trotz dieser Krise und all den anderen Krisen immer wieder sein Vertrauen Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Wir sehen im Psalm 142, Vers 6, da sagt er, ich schreie zu dir, Herr, und sage, Du allein bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich zum Leben brauche. David sagt hier nicht, dass Gott ihm einen Zufluchtsort geschenkt hat, sondern dass Gott seine Zuflucht ist. Gott selbst ist sein Schutz, ist die Sicherheit, die so ein Zufluchtsort, zum Beispiel eine Burg damals, geben konnte. Und somit ist Gott für David alles, was er zum Leben oder wir können auch sagen zum Überleben braucht. Wörtlich könnte man hier diesen letzten Teil auch etwas anders übersetzen, nämlich ich schreie zu dir her und sage, du bist meine Zuflucht und dann mein Anteil im Land der Lebendigen. Mein Anteil im Land der Lebendigen. Damit will David sagen, dass alles, was ihn im Land dieser Lebenden hält, Gott ist. Nur Gott, nichts und niemand anders. Wenn er ihn nicht hätte, wenn er Gott nicht hätte, dann wäre er schon längst gestorben. Das können wir aus diesem Satz herauslesen, dass David fest davon überzeugt war. Und wenn wir die moderneren Übersetzungen lesen und sehen, wie sie es dort übersetzt haben, nämlich dass Gott alles ist, was David zum Leben braucht, dann können wir das ganz wörtlich genau so nehmen, wie es da geschrieben steht. Ich denke, jeder von uns kennt irgendwie vielleicht einen romantischen Film, wo diese Szene immer wieder vorkommt, dass der eine zu einer anderen Person sagt, du bist alles, was ich zum Leben brauche. Ein paar Minuten später im Film stirbt diese Person und das Leben der anderen Person geht aber trotzdem weiter. Und genau das meint David hier nicht. Das ist Gott für ihn nicht, sondern er ist wirklich der Anteil im Land der Lebenden. Wenn Gott nicht da wäre, wenn er den Glauben an Gott nicht hätte, dieses Vertrauen nicht da wäre, dann wäre er schon tot. Dann könnte er nicht weiterleben, dann würde er nicht weiterleben. Und diese Radikalität in dieser Aussage, die hat mich ziemlich überrascht, als ich diesen Vers die letzten Tage immer wieder gelesen habe. Denn wenn ich persönlich diesen Satz sagen müsste, dann würde es bei mir wahrscheinlich höchstens in dieser romantischen Form da sein, wie man es immer wieder in Filmen sieht. Vielleicht aber noch nicht mal das. Was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Satz liest? Wir könnten ihn auch für uns umformulieren und einfach eine Lücke lassen. Was würdest du hier eintragen? Wer oder was hat diesen Platz in deinem Leben? David hätte hier auch ganz andere Sachen eintragen können oder sich auf ganz andere Sachen verlassen können. Ich hatte es gerade schon gesagt, er war der große Goliath-Bezwinger. Das heißt, er hatte einen unglaublichen Ruf im Volk. Er ist auch der Schwiegersohn des Königs, der ihn gerade verfolgt und umbringen will. Er hatte also Zugang zu den höchsten Etagen der königlichen Regierung. Er hatte viele militärische Erfolge vorzuweisen. Er war also ein erfahrener Krieger und hätte sich auch darauf verlassen können. Aber er setzt seine Hoffnung in keine dieser Dinge. Ehrlich gesagt hätte ihm ja auch nichts davon jetzt in dieser Höhle wirklich helfen können, oder? Welche Erfolge und Lebensumstände wiegen dich vielleicht in gewisser Sicherheit? Oder geben dir das Gefühl, dass du krisenfest bist, dass dich die nächste Lebenskrise nicht umhauen wird, dir nicht den Boden unter den Füßen wegzieht? Sind es vielleicht gerade deine eigenen Fähigkeiten, berufliche Erfolge, die du schon erlebt hast? Sind es vielleicht finanzielle Rücklagen, eine wohlhabende Familie, die du hast? Wir könnten jetzt die Liste einfach so weitermachen. Vielleicht deine Eltern, die dir Schutz geben, dein Partner, vielleicht deine Kinder, auf denen du deine Zukunft baust. Stell dir mal vor, du liegst jetzt neben David in dieser Höhle. Jedes Fußscharren, jeder rollende Stein, den du in Bewegung setzt, könnte dich verraten und die Soldaten von Saul auf deine Spur bringen. Dann wärst du tot. Auf was setzt du jetzt deine Hoffnung in dieser Situation? Worauf würdest du jetzt noch vertrauen können, dass dein Leben hier gleich nicht zu Ende ist? Wer oder was soll dich in solchen Situationen krisenfest machen? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? David hat durch alle seine Lebenskrisen gelernt, dass eigentlich nur Gott derjenige ist, der wirklich im letzten Moment retten kann, der wirklich helfen kann, der sein Leben hält im Land der Lebenden. Und darum hält er sich auch in solchen aussichtslosen Situationen wie dieser nach wie vor an ihm fest. Aber so schön das jetzt auch klingt, hatte David trotzdem Zweifel, war sich trotzdem nicht sicher, ob es diesmal wirklich wieder das Ende nimmt, wie in der Zeit davor. Denn wir lesen in den letzten beiden Versen des Psalms, höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Führe mich heraus aus diesem Gefängnis, damit ich deinen Namen preise. Die nach deinem Willen leben, werden sich freudig um mich scharen, wenn du mir Gutes erwiesen hast. Trotz seines Vertrauens, das er vorher ausgesprochen hat, fühlt er sich schwach und weiß nicht, wie es weitergeht. Darum bittet er gerade Gott um Hilfe. Aber interessanterweise verbindet er diese Bitte um Hilfe gleichzeitig mit einem Versprechen an Gott. Er sagt ihm, Gott, wenn du mich diesmal rettest, dann werde ich dir diese Rettung zuschreiben. Und wie wir jetzt sehen, meinte er das im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat Gott im Nachhinein, nachdem er ihn gerettet hat, diesen Psalm geschrieben, damit er und andere, das Volk Israel, mit ihm zusammen Gott über dieser Situation preisen können. Und sich das immer wieder in Erinnerung rufen können. Und so können wir bis heute sehen, dass Davids Vertrauen in seinen Gott ihn wieder aus dieser Krise, aus dieser Situation herausgerettet hat. Sonst hätten wir diesen Psalm ja nicht überliefert bekommen. Gott hat nicht sofort eingegriffen. Wir wissen nicht, ob er stundenlang, vielleicht sogar tagelang in dieser Höhle versteckt sein musste. Und selbst als er wieder sicher aus dieser Höhle raus war, ist er ja immer noch auf der Flucht vor Saul gewesen und Saul wollte ihn immer noch umbringen. Wir wissen von mindestens zwei solcher Höhlenerfahrungen in Davids Leben, wo er sich wirklich in einer Höhle verstecken musste, um nicht auf dieser Flucht vor Saul erwischt zu werden. Aber hier und jetzt, in dieser einen Not, hat Gott ihn gerettet, hat sein Vertrauen in seinen Gott ihn gerettet. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieses Vertrauen, das belohnt wurde in dieser Situation, ihm wieder dabei geholfen hat, in der nächsten Höhlenerfahrung, egal wie sie aussah, an Gott festzuhalten und ihm wieder, trotz aller Umstände, das Vertrauen auszusprechen. Wir sehen in Davids Leben vielmehr, dass sein Vertrauen ihn krisenfest gemacht hat. Vertrauen in seinen Gott hat ihn immer wieder aus diesen Krisenerfahrungen gerettet. Und jetzt ist die Frage, was können wir heute tun, wenn wir vielleicht sagen, dieses Vertrauen habe ich noch gar nicht. Was können wir heute tun, um unser Vertrauen vielleicht ein Stück weit wachsen zu lassen? Vertrauen ist ja ein Beziehungsbegriff. Das kann man nicht von hier jetzt auf gleich ändern. Es ist nicht wie ein Lichtschalter, den ich entweder hoch oder runter stelle, damit das Vertrauen jetzt da ist oder nicht mehr da ist. Es muss wachsen und wir können es wachsen lassen. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt dabei, ein erster Schritt ist, dass wir verstehen, worauf setze ich ganz persönlich? Worauf setzt du dein Vertrauen in dieser Notsituation? Wenn du dir vorstellst, dass du neben David, wie eben gesagt, in dieser Höhle liegst, was sollte dich dann retten? Wenn du gerade in einer Krise steckst, worauf setzt du jetzt noch deine Hoffnung? Woran denkst du, wenn du dir die Frage stellst, was dich jetzt noch retten könnte. Das zweite ist, dass wir reflektieren. Hört sich jetzt vielleicht sehr lehrmäßig an oder so, aber ich glaube, dass das genau das ist, was David ein Stück weit das Leben durch diese Krisen hindurch gerettet hat. Er hat gemerkt, ich habe die erste, die zweite, die dritte Krise überstanden. Darum werde ich jetzt diese vierte auch noch mit Gottes Hilfe überstehen. Er hat mich durch all die Situationen durchgetragen. Darum will ich auch jetzt an ihm festhalten. Und ich glaube, dass wir alle im Laufe unseres Lebens Höhen und Tiefen hatten, größere und kleinere Lebenskrisen erfahren haben. Und da hilft es, einmal zurückzuschauen, sich nochmal hineinzuversetzen und zu überlegen, was hat mir damals eigentlich geholfen? Wie bin ich damals Schritt für Schritt aus dieser Lebenssituation rausgekommen? Und das gibt dann vielleicht einen ganz kleinen Lichtschimmer am Ende des Tunnels. Und vielleicht merken wir dabei dann aber auch gerade, dass schon in anderen Lebenssituationen Gott irgendwie seine Finger im Spiel hatte und mir dabei geholfen hat, die Situation zu überstehen. Sei es vielleicht ein anderer lieber Mensch, der mit mir gesprochen hat, der mir ein gutes Wort gesagt hat, der mir einen Rat gegeben hat, der mir geholfen hat. Sei es vielleicht die Gemeinde, eine Predigt, ein Gottesdienst, andere Leute, wie auch immer. Da hat Gott vielleicht seine Finger im Spiel gehabt, wenn wir mal darüber nachdenken. Und das kann uns jetzt auch wieder krisenfester machen in der Situation, in der wir gerade drinstecken, dass Gott auch jetzt wieder helfen wird. Der dritte Schritt, den wir gehen können, ist die Schuldfrage loslassen. Ich denke, das hängt stark mit der Persönlichkeit zusammen. Aber ich höre immer wieder, dass Leute, wenn sie mitten in der Krise drinstecken oder vielleicht eigentlich auch schon raus sind, sich aber immer noch mit dieser einen Frage beschäftigen, wie konnte es dazu kommen und wer ist eigentlich verantwortlich dafür? Wer trägt die Schuld dafür, dass ich in diese Situation gekommen bin? Und es ist natürlich sinnvoll, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen. Das will ich damit nicht sagen. Wir sollen Krisen anschauen, habe ich ja gerade in dem Punkt davor gesagt. Wir sollen reflektieren, wie es dazu gekommen ist, um das nicht so schnell in die gleiche Situation hineinzukommen. Aber sich stundenlang mit der Frage zu beschäftigen, wie ich in diese Situation hineingekommen bin, in dem Sinne zu sagen, wer ist eigentlich schuld daran, bringt gar nichts in der Situation und hilft mir auch nicht im Blick auf die nächste Krise. Egal, ob du merkst, du bist selber schuld daran oder Person XY ist schuld daran oder vielleicht sogar Gott und du schiebst ihm die Schuld zu. Es wird uns in der Situation jetzt nicht weiterhelfen. Und darum ist es ratsam, zumindest um deiner selbst willen, diese Schuldfrage zur Seite zu schieben und nicht so viel darüber nachzudenken, sondern zu überlegen, was kann mir jetzt wirklich weiterhelfen. Und der letzte Punkt ist, sich helfen zu lassen. Sich wirklich helfen zu lassen. Nicht zu denken, ich werde das schon schaffen. Ich bin doch die starke Frau, der starke Mann. Ich habe es in der Vergangenheit auch geschafft. Und dann zu sagen, ich werde es auch jetzt schaffen. Irgendwann wird eine Situation kommen, wo wir das Gefühl haben werden oder zu der Überzeugung kommen müssen, dass ich es aus eigener Kraft nicht mehr schaffe. Dann lass dir helfen. Oder manchmal geht die Lebenskrise zu Ende, aber wir gehen nicht unbeschadet aus dieser Krise hervor. Wir tragen Zweifel an Menschen und an Gott wie Verwundungen aus dieser Lebensphase heraus. Und es erscheint für uns irgendwie total unmöglich, nochmal Gott oder irgendeinen Menschen zu vertrauen, sondern wir sind nur noch auf uns allein gestellt und wollen das alleine schaffen. Diese Erfahrung, diese Gedanken lähmen uns und machen uns unfähig, uns helfen zu lassen, weiterzukommen, darüber nachzudenken, wie es weitergehen kann. Darum kann ich dir nur den Rat mitgeben, dass wenn du solche Verletzungen aus Lebenssituationen mitträgst, dann such das Gespräch. Hol dir jemanden an deine Seite, der dir da kompetent zur Seite stehen kann. Vielleicht ist es aber auch ganz anders. Du hast ganz andere Erfahrungen gemacht, andere Verletzungen, andere Gedanken, die es dir einfach unmöglich machen, nochmal Vertrauen zu fassen. Auch dann such das Gespräch, sprich mit Leuten darüber, sprich mit Gott darüber, wirf ihm diese Not vor die Füße, wie David es in diesem Psalm auch getan hat. Ich glaube nicht, dass es den einen Schritt gibt, den wir gehen müssen, um Vertrauen in Gott neu zu fassen oder wachsen zu lassen. Aber ich denke, das, was wir tun müssen, um krisenfest zu werden, oder einer der wichtigsten Schritte für mich ist, dass wir uns ganz neu die Frage stellen, kann ich Gott noch vertrauen in diesen Situationen? Kann ich sagen, Gott, ich halte trotz allem daran fest, dass du mich begleitest, dass du mich beschützt, auch wenn es jetzt gerade vielleicht nicht danach aussieht? Das hört sich wahrscheinlich jetzt sehr, sehr simpel an. Und es ist aber viel, viel schwerer, als du denkst, wenn du noch nie in so einer Situation warst. Aber auf der anderen Seite ist es auch viel, viel heilsamer, als du denkst, wenn du gerade in so einer Krise steckst. Gott möchte dir helfen. Gott will dich beschützen. Gott will dir das Gefühl geben und dir zeigen, dass er bei dir ist. Hältst du daran fest? Willst du dich daran festhalten und ihm nachfolgen und sagen, ich vertraue dir? Dafür ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir all das andere loslassen, woran wir meinen, uns festhalten zu können. Aber wenn wir gerade das loslassen, dann werden wir merken, dass Gott unsere leeren Hände neu füllt und uns einen Halt gibt, der uns durch diese Situation und alle anderen Krisen durchtragen kann. Amen.